Ja, danke. Guten Morgen auch von mir. Wir haben uns gedacht, wir nehmen ein Thema zum Anlass unserer Diskussion, das doch die Nerd-Szene einigermaßen erschüttert hat, nämlich ja, wir haben es alle erlebt, Jacob Applebaum, was passiert ist. Das heißt, ihm wurden Dinge vorgeworfen, er hat sich verteidigt oder auch nicht, und es hat doch erhebliche Konsequenzen gehabt. Unser Ziel ist aber natürlich nicht, über Jacob Applebaum oder den Fall Applebaum im Detail zu diskutieren, sondern wir wollen das Thema zum Anlass nehmen, um den Umgang mit persönlichen Informationen im Netz, vor allem natürlich mit mit der Öffentlichmachung von Kritik, vielleicht eben auch persönlichen Details, zum Anlass zu nehmen, um über diesen ja diese Kommunikationsform des Public Shaming miteinander zu sprechen. Public Shaming als eine Idee oder als ein Konzept, als eine Praktik, in der es darum geht, dass man absichtlich Dinge von Menschen publik macht, die dazu geeignet sind, diese Person im Ansehen der anderen zu beschädigen, ihre soziale Position vielleicht auch in Frage zu stellen oder überhaupt Normen, ja, Normen des Verhaltens kritisch zu hinterfragen. Wir haben zu diesem Thema drei Diskutanten und Diskutantinnen eingeladen. Die erste ist Anne-Laube Rönsberg. Anne-Laube Rönsberg ist Professorin für bürgerliches Recht, Immaterialgüterrecht, insbesondere Urheberrecht sowie Medien- und Datenschutzrecht. Im laufenden Wintersemester bietet sie eine ganz interessante Lehrveranstaltung an, die für viele von uns, glaube ich, sehr spannend ist. Meine Software sammelt Daten zu den datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen von Software-Nutzungsverträgen am Beispiel von Windows 10. Gibt auch regelmäßig Workshops zum Thema Open Access und Open Content, und hat unter anderem publiziert über das Recht am eigenen Bild in sozialen Netzwerken, aber auch über die rechtlichen Rahmenbedingungen für Personenbewertungsportale und ist deswegen natürlich hervorragend geeignet, heute hier zur Stellung zu nehmen. Anne, komm vielleicht hoch zu uns. Kleinen Applaus. Unser zweiter Diskutant ist Peter Stavovi. Er ist Medienjournalist und Gründer der Medienberatungsagentur Stavovi Media. Er ist Mitbegründer des Medienblogs Flurfunk Dresden. Das ist eines der aktivsten und auch lesenswertesten Blogs hier aus der Gegend, muss ich sagen. Ich habe schon seit, ich weiß nicht, etlichen Jahren in meinem Feedreader und bin regelmäßig wirklich sehr interessierter Leser. Er betreibt auch die Website Asylfakten, eine Website, die sich zum Ziel gesetzt hat, ja, mehr Informationen über die Situation und den Umgang mit Geflüchteten in Sachsen ja, unters Volk zu bringen und anzubieten. Und ist insofern auch eben als Medienjournalist, der vom Hause aus ist, überhaupt Journalist erstmal und dann mit im speziellen Medienjournalist, ein idealer Gesprächspartner, wenn es darum geht, was machen eigentlich die traditionellen und die neuen Medien, welche Rolle spielen sie bei Prozessen des Public Shaming? Herzlich willkommen, Peter. Und unser dritter Diskutant, den kennt ihr schon von gestern, von der Eröffnungskeynote, Felix Stalder. Felix Stalder ist Professor für digitale Kultur und Theorien der Vernetzung an der Zürcher Hochschule der Künste. Sein neuestes Buch Kultur der Digitalität. Es ist eines jener Bücher, das man wirklich unbedingt gelesen haben muss, wenn man mitreden will. In netztheoretischen Fragen wird auch überall unglaublich positiv besprochen. Wir haben gestern einen Vortrag gehört über das Thema Autonomie und Privatheit. Und naja, Public Shaming hat natürlich genau was mit dem Verlust von Autonomie zu tun, mit Kontrollverlust. Und insofern, Felix, herzlich willkommen. Danke, dass du da bist auch. So, also ihr habt alle eine Mate, seid also gut versorgt. Ihr wisst, wir müssen auf diese Tasten drücken, wenn wir sprechen wollen. Meine erste Frage geht an Anne. Public Shaming, könnt ihr mich hören? Nein?
Ich habe den.
Könnt ihr mich? Könnt ihr mich?
Also wir können dich hören.
Nicht über Mikro, jetzt. Oh, die sind alle an. Ah, wir müssen sie ausmachen. Alles klar, super, vielen Dank für den Hinweis. Also die erste Frage geht an Anne-Laube Rönsberg. Anne, wir denken ja, oder viele von uns denken, Public Shaming sei ein völlig neues Phänomen. Dabei ist es ja so, dass wenn man in die Rechtsgeschichte blickt, dass es ja früher eigentlich sogenannte Schandstrafen gab. Kannst du uns irgendwie Beispiele dafür nennen? Und welche Ideen von Ehre und vielleicht auch Scham dem Ganzen zugrunde lagen und liegen?
Ja, wenn man so über Schandstrafen spricht, dann assoziiert man ja damit in der Regel den Pranger des Mittelalters oder den Karren, mit denen dann irgendwelche Menschen den Ehebruch vorgeworfen wurde, dann da durch die Stadt gefahren wurden. Und solche Formen des öffentlichen Beschämens als Sanktionen sind natürlich, werden mittlerweile als inhuman, als unzivilisiert abgetan und sind natürlich dann längst aus den heutigen Sanktionskatalogen verschwunden. Wenn wir uns unser Sanktionssystem heute anschauen, im strafrechtlichen Sinne, dann sind ja die Formen des Strafens sehr diskret. Haftstrafen verbüßt man hinter hohen Gefängnismauern und diejenigen, die mit dem Insassen dann nicht irgendwie persönlich verbunden sind, bekommen von so einer Haftstrafe in der Regel relativ wenig mit. Das Gleiche gilt auch für Geldstrafen, die dann noch virtueller sind. Auch wenn natürlich auch Haftstrafen nach unserem Verständnis durchaus mit einem gewissen Ehrverlust einhergehen, gilt dennoch, das sind Bereiche, die jedenfalls nicht der öffentlichen Wahrnehmung unterliegen. Allerdings, wenn man sich mal so ein bisschen umschaut, gibt es heute auch durchaus noch Formen von Schamsanktionen, Shame-Sanctions. Wenn wir zum Beispiel in die USA schauen, dann ist es dort durchaus noch üblich, für Ersttäter, für Bagatelldelikte, für Massendelikte Shame-Sanctions zu verhängen. Durch die Presse ging zum Beispiel ein Beispiel von einer Frau, die dann dazu verurteilt wurde, mit einem Schild vor dem Gerichtsgebäude zu stehen, auf dem stand, nur ein Idiot würde auf dem Gehweg einen Schulbus überholen, weil sie anscheinend versucht hat, entsprechend am Schulbus vorbeizukommen, den Schulbus zu überholen und dazu über den Bürgersteig ausgewichen ist. Andere Beispiele sind irgendwelche Wall Street Broker, die dazu verurteilt wurden, entsprechend die Straße zu kärchern, nachdem sie da auf die Straße uriniert hatten. Also insofern öffentliche Formen der Sanktion, die auch durchaus mit einer Beschämung einhergehen. Und es gibt relativ wenig wissenschaftliche Auseinandersetzungen aus juristischer Sicht mit diesem Phänomen Shame Sanctions. Aber jedenfalls aus deutscher Sicht wird durchaus gesehen, dass die Funktionen von solchen Sanktionen durchaus mit unserem heutigen Verständnis von strafrechtlichen Sanktionen auch übereinstimmen. Strafrechtliche Sanktionen sollen erstens dazu dienen, dass sie gegenüber dem Täter die Wirkung haben, dass er diese Tat nicht noch einmal begehen wird. Das nennt man Spezialprävention. Dann soll die abschreckende Wirkung aber nicht nur für den Täter gelten, sondern auch für die Allgemeinheit. Das wäre dann der Aspekt der Generalprävention. Und schließlich gibt es die dritte Wirkung, eine positive Wirkung, die auch Sanktionen haben, nämlich die Vergewisserung, dass die allgemein anerkannten Regeln auch noch weiterhin gelten und dass der Täter, der sich also im Widerspruch gesetzt hat zu der Strafe, dann wiederum durch den Staat einen Widerspruch erfährt. Diesem Normwiderspruch durch die Tat wird also praktisch widersprochen. Nun können wir das Ganze aber nicht so abtun, dass das nur in den USA relevant würde, sondern wenn wir uns unser heutiges Strafrechtssystem anschauen oder allgemein unser Rechtssystem, dann haben wir durchaus auch bestimmte Bestandteile von Shame Sanctions. Zunächst einmal im Strafgesetzbuch haben wir bei einigen Straftaten noch ein Rudiment von Shame Sanctions, zum Beispiel bei der Beleidigung. Wenn ein Täter verurteilt wurde aufgrund einer Beleidigung, dann kann auf Antrag des Opfers, des Beleidigten, diese Verurteilung publik gemacht werden. Und das Gleiche gilt auch für die, zum Beispiel für den Bereich der unzutreffenden Beschuldigung einer Straftat. Auch dort kann dann im Antrag, auf Antrag des Beschuldigten, eine öffentliche Bekanntgabe der Verurteilung erfolgen, also letztlich eine Ehrenstrafe, wie es benannt wird. Wir haben noch weitere Ehrenstrafen als Nebenfolgen, der Verlust der Amtsfähigkeit, der Wählbarkeit, des Stimmrechts, die bei allgemeinen Delikten verhängt werden können. Dann haben wir den Bereich Naming and Shaming im Umweltrecht und im Wirtschaftsverwaltungsrecht, zum Beispiel im Wertpapierrecht oder bei Umweltstraftaten. Unternehmen, die dort gegen bestimmte Verhaltenspflichten verstoßen, können also durch die Behörden öffentlich benannt werden oder auch durch andere. Also da ist es durchaus zulässig, Ross und Reiter zu benennen. Das ist sozusagen der Bereich, wo wir im Moment rechtlich gesehen noch Ehrensanktionen, Ehrenstrafen haben, die aber natürlich immer ausgesprochen werden nach einem rechtsstaatlichen Verfahren durch die Gerichte oder durch die entsprechenden Behörden und nur gegenüber Unternehmen, nicht gegenüber Privaten. Dann haben wir einen zweiten Bereich, über den gerade sehr diskutiert wird, jetzt weg von den staatlichen Sanktionen hin zum journalistischen Bereich, über den du dann sicherlich gleich mehr sagen wirst, die Frage der Berichterstattung in den Medien. Inwieweit darf über Straftäter und Strafverfahren berichtet werden, auch schon bei Ermittlungsverfahren, während der öffentlichen Verhandlung, im Vorfeld einer Verurteilung oder nach der Verurteilung? Wie sieht's aus mit Online-Archiven oder sonstigen Archiven? Das ist ein ganz großer, komplexer Bereich. Und dann haben wir jetzt letztlich zum Dritten diese Frage, inwieweit ist es denn darüber hinaus auch noch rechtlich zulässig und ethisch zulässig, wenn private Normverletzungen durch andere Private öffentlich anprangern? Und das ist ein Bereich, in dem wir tatsächlich sehr wenig Diskussion im juristischen Schrifttum finden. Also gerade diese Jakob-Appelbaum-Affäre hat bisher in der Fachliteratur keinen Widerhall gefunden. Dennoch ist das aber natürlich für sich genommen Phänomen, was nicht neu ist, sondern hier kommen wir zurück auf ein ganz altes Problem, was wir haben bei journalistischen Berichterstattungen wie auch bei Publikationen von Privaten, nämlich der Frage, wie weit reichen die Kommunikationsgrundrechte, wie weit reicht die Meinungsfreiheit, wie weit reicht die Informationsfreiheit auf der einen Seite, wie schwer wiegt das Persönlichkeitsrecht des Betroffenen, sein Anonymitätsinteresse oder auch sein Interesse, selbst wenn er einen Normenverstoß begangen hat, eine Chance zu haben, dass das vergessen wird im Sinne eines Rechts auf Vergessenwerden, eines Rechts auf Resozialisierung. Und diese beiden Grundrechtsaspekte, Informationsfreiheit, Meinungsfreiheit auf der einen Seite, was bei uns ein sehr hohes Gewicht hat in der Demokratie, und Persönlichkeitsrecht auf der anderen Seite, muss man im jeweiligen Einzelfall gegeneinander abwägen. Und das ist erstens sehr komplex und zweitens auch ein Punkt, wo Juristen häufig auf Unverständnis stoßen, weil man hier, wie gesagt, die Aspekte jedes Einzelfalls gewichten muss, so dass man gar nicht generell sagen kann, das Verhalten ist immer zulässig und das Verhalten ist nie zulässig, sondern es kommt tatsächlich auf den Einzelfall an, und das bringt natürlich auch sehr viel Rechtsunsicherheit mit sich, was wiederum für die Medien auch ein großes Problem ist, die natürlich auch diese Abwägung im Vorhinein vornehmen müssen.
Vielen Dank für die Einordnung. Gebe ich gleich mal weiter an Peter, vielleicht auch mal, um was Aktuelles aufzugreifen. Du hast öffentlich gemacht, dass DJ Happy Vibes auf seinem Facebook-Profil, nicht auf seinem, aber seiner Sendung, auch eine satirische, aber gleichwohl doch stark herabwürdigende Bildcollage zu einer grünen Politikerin gepostet hat, und DJ Happy Vibes hat sich dagegen vielleicht auch ein bisschen gewehrt natürlich, also hat dem widersprochen, hat gesagt, das ist von der Satirefreiheit abgedeckt, und gleichwohl ist DJ Happy Vibes jetzt quasi der Vertrag gekündigt worden für seine Samstagsabends-Radioshow. Das ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was die Bild-Zeitung gemacht hat, die ja auch tatsächlich Namen und Bilder sogar von Personen veröffentlicht hat, die im Netz ja vermeintlich oder wie auch immer gehetzt haben und Hasskommentare gepostet haben. Meine Frage dazu, wie stehst du zu Public Shaming? Wo sind die Grenzen? Ist das, was die Bild-Zeitung gemacht hat, mit dem Pressekodex vereinbar? Oder hat das irgendwie eine neue Qualität im Vergleich zu früher, was wir erleben? Oder ist das etwas, was irgendwie nur alter Wein in neuen Schläuchen ist?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Und wir bewegen uns in so einem Bereich, der wahnsinnig schwer so abzugrenzen ist. Vielleicht erstmal das vorweg. Ich bin relativ, also am Anfang, als ich darüber nachgedacht habe, was ich heute so hier erzählen könnte, habe ich gedacht, Public Shaming, das braucht niemand. Also ich bin da so eher so ein bisschen, sag ich mal, wertkonservativ erzogen und habe gedacht, nee, niemand muss hier öffentlich an den Pranger gestellt werden. Dann kam witzigerweise die Geschichte mit DJ Happy Vibes, wobei festzuhalten ist, er hat das öffentlich gemacht. Und ich habe darüber geschrieben, dass er verzweifelt versucht hat, sich in dem Bereich der Satire zu bewegen, das aber keine Satire mehr ist, weil das definitiv eine Grenzüberschreitung war und auch ist. Und er hat das übrigens auch wirklich nur auf seiner Facebook-Seite gemacht und hat aber das Logo seines Auftraggebers drunter gesetzt. Und sein Auftraggeber behauptet jetzt, sie hätten ihn natürlich nicht aus politischen Gründen die Sendung abgesetzt, sondern die hätte sich schon länger nicht mehr so entwickelt, wie das halt so ist heutzutage. Also er hat das gemacht. Ich habe das im Blog dann mal aufgegriffen, weil das auch nicht das erste Mal war, sondern seit 2 Jahren so geht oder länger sogar. Daraufhin hat die Sächsische Zeitung das aufgegriffen im Online-Dienst, und damit war es irgendwie so ein öffentlicher Skandal. Und er stand am Pranger, bis hin, dass es dann hieß, er hätte Herzprobleme und sei in der Klinik, wo man dann auch zu Hause sitzt und denkt, Andererseits, er hat das öffentlich gemacht und muss sich ja doch irgendwie bewusst sein, was er da eigentlich tut. Und wie gesagt, das war für mich keine Satire. Satire hat Grenzen, das war ihm, glaube ich, auch nicht so bewusst. Er schrieb dann bei Facebook, ich soll immer meinen Anwalt konsultieren, das sei doch Satire und die dürfe alles. Und dann habe ich ihm einfach nur einen Wikipedia-Eintrag drunter geknallt, findet seine Grenze in dem Persönlichkeitsrecht. Und jemanden mit einem Hinterteil eines Pferdes gleichzusetzen und zu vergleichen und zu sagen, du bist so und wenn du meine Sendung hörst, dann wirst du noch schöner und siehst nur noch so aus wie... definitive Grenzübersetzung. Grenzüberschreitung. So, ich bin unentschlossen, weil es gibt auch positive Beispiele, aber noch die Bildfrage vorweg. Die Bildzeitung hatte ja diese Hasskommentare auf einer Doppelseite, glaube ich, dargestellt. Da hat der Presserat darüber geurteilt und der Presserat, das muss man vielleicht auch wissen, ist ja ein freiwilliges Gremium der Tageszeitung in der Gründungsphase deswegen aus dem Leben gehoben, weil man verhindern wollte, dass es auch eine staatliche Kontrolle der Zeitungen gibt in irgendeiner Form. Die haben gesagt, gut, die Kommentare sind alle öffentlich gewesen, dann kann man sie auch veröffentlichen, auch in Verbindung mit dem Namen. Sie haben also alle Beschwerden dagegen abgelehnt. Gleichwohl ist auch das eine extrem grenzwertige Geschichte und ich muss auch sagen, wenn jemand aus Dummheit so einen Kommentar macht und da beginnt dann schon die Abwägungsphase als Journalist, dann bin ich im Blog gewöhnlich so weit, dass ich den Namen irgendwie unkenntlich mache, weil man weiß nie den Hintergrund, hat er vielleicht auch zum Beispiel mal ganz banal gesundheitliche Probleme, dass er da öffentlich so rumschimpft und das gar nicht einordnen kann, was er da tut oder man kennt halt die persönliche Situation nicht. So, ich bin unentschlossen, weil mir dann prompt heute früh einen Beitrag von vor 4 oder 5 Jahren in die Timeline bei Facebook wieder hochpoppte, Jack Wolfskin, hatte abgemahnt, irgendwelche kleinen Davanda-Shop-Betreiber, die alle irgendeine Tatze auf ihren Stick und Nähwaren hatten und Jack Wolfskin musste das dann zurückziehen oder hat die Abmahnung zurückgezogen, weil der öffentliche Druck im Netz so groß wurde, dieser berühmte Streisand-Effekt, dass sie gesagt haben, okay, wir verzichten auf die Abmahnung, wir bitten euch aber, das nicht mehr zu verwenden. So, in dem Moment kann es unter Umständen auch positive Effekte haben. Und ich glaube, da sind wir, also es, ja, reicht es schon, dass wir diese Gesetzgebung haben, dass man sagt, das ist eine Grenzüberschreitung oder nicht? Es muss halt wirklich jeweils im Einzelfall abgewogen werden. Und von der Entwicklung her ist es so, dass es diesen Trend schon immer gibt. Auch ne, Bild-Zeitung, es gibt, ich weiß nicht, wie viele Prominente, die wir alle kennen, wo man sagt, das ist doch der und der, der hat doch damals das gemacht. Also, dass Prominente mit einem Label von der Zeitung versehen werden, dass sie nie wieder loswerden. Das gibt es schon immer, aber das ist durchs Netz extrem verstärkt worden. In der Anfangsphase des Netzes, sage ich mal, diese ganzen A-Blogger, die das dann im Sinne gegen große Konzerne eingesetzt haben. Ja, und jetzt im Moment aber zum Beispiel auch von Leuten, die eher, sage ich mal, einen rechtskonservativen bis rechtsextremistischen Hintergrund haben, gerade auch im Umkehrschluss benutzt werden, auch da. Ne, das ist so ein, also da werden ja Leute regelrecht fertig gemacht. So, und das ist, ja, eine Lösung habe ich nicht, muss ich leider zugeben und damit würde ich auch mein Eingangsstatement erstmal beenden.
Gut, vielen Dank. Ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, schon mal gesehen, dass es einen wichtigen Unterschied macht, ob wir Unternehmen, Organisationen öffentlich kritisieren, öffentliche Personen, ja, und vielleicht eben private Personen, aber die Frage ist natürlich gerade, gibt es überhaupt noch irgendwie die Privatperson im Netz, die Dinge publiziert? Felix, deswegen bist du jetzt gerade der richtige Adressat. Hat sich sozusagen strukturell was verändert mit den neuen Medien, mit den sozialen Medien? Ist das tatsächlich etwas, bringt das eine neue Qualität im Hinblick auf Praktiken öffentlicher Beschämung oder haben wir das schon immer gehabt und das Internet verstärkt jetzt sozusagen nur noch diese Phänomene, die wir da beobachten können?
Guten Morgen. Bis zu einem gewissen Grad kann man nicht sagen, dass wir das immer schon gehabt haben, aber ich glaube, die Verstärkung dessen führt zu einer qualitativ neuen Situation. Und ich glaube, zwei Sachen, finde ich, sind extrem wichtig, eben in der Perspektive zu halten. Die eine ist sozusagen die Machtdifferenzial oder die verschiedenen Positionen der Akteure, die involviert sind. Das ist was fundamental anderes, sich auf der Bildzeitung wiederzufinden, wie wenn jetzt irgendwelche Leute versuchen, Stimmung zu mobilisieren gegen eine ungerechtfertigte Abmahnung eines sehr viel größeren, global agierenden Konzerns. Also das sind fundamental andere Dinge. Das ist auch was anderes sozusagen, ob sozusagen beispielsweise, was in Österreich jetzt sehr, sehr oft vorkam, wenn Politiker rechter Parteien dann individuelle beispielsweise Asylbewerber rausgreifen und sagen, schaut, die Person, die ist so und so und so, und da einfach ein Machtungleichgewicht zustande kommt, das ganz extrem ist, wo sich diejenigen, die sozusagen hier an den Pranger gestellt werden, strukturell überhaupt nicht wehren können. Das ist so der eine Punkt, den ich sehr entscheidend finde. Und das andere ist, dass wir natürlich das Problem haben, dass sehr viele Dinge, die früher in so einem halb privaten Ebene vielleicht auch eher mündlich wie schriftlich, Gerüchte, schaut mal, wir wissen doch alle, der und der so und so, stattgefunden haben, jetzt eben in dieser teilweise Semi-Öffentlichkeit von Facebook-Pages. Auch da, glaube ich, ist es extrem wichtig zu unterscheiden, ist man eine öffentliche Figur, jetzt so wie ich das diese Geschichte von dem DJ verstehe, oder sind das Privatpersonen, die von einer Erwartung ausgehen, dass das die 27 Freunde oder von mir sagt die 200 Freunde lesen. Das sind, glaube ich, vom Kontext her ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Und da ist natürlich diese Grenzüberschreitung oder die Kontextverschiebung ist extrem viel einfacher. Eben Copy-Paste ein Post aus einer eben so semi-öffentlichen Situation wird dann plötzlich in die sozusagen große Öffentlichkeit getan, und da denke ich, macht man sich zu einfach zu sagen, das war doch schon öffentlich und jetzt kann ich es auch eben vorne auf die Bildzeitung oder auf Fernseh übertragen. Das sind nicht die gleiche Art von Öffentlichkeit, auch wenn es möglicherweise rechtlich die gleiche ist. Es ist sozial was ganz anderes. Gleichzeitig denke ich aber, dass die Möglichkeit für Personen, die keinen richtigen Zugang haben, ein Problem, sagen wir, auf der rechtlichen Ebene zu verhandeln oder es in andere institutionelle Kanäle zu lenken, den Umweg über eine Öffentlichkeit gehen können, auch eben um eine gewisse Ausgleich von institutionell unterschiedlichen Positionen zu erreichen, grundsätzlich nichts Schlechtes ist. Also, dass das möglich ist, hier auch zurückzusprechen gegenüber Personen und Institutionen, die eigentlich am größeren Megafon sozusagen sitzen, scheint mir grundsätzlich durchaus kann das gerechtfertigt sein. Die Frage ist ein bisschen für mich dann, in was ist das eingebettet? Ist es eingebettet in etwas, das aus dieser Shaming-Situation herauskommt, entweder dann überführt werden kann in eine formale Auseinandersetzung, ob jetzt dieses Fehlverhalten tatsächlich stattgefunden hat und wie das dann auch etwas sozusagen formal korrekter und leidenschaftsloser zu bewerten ist. Das wäre jetzt in einer formaljuristischen Situation. Oder gibt es irgendwelche Möglichkeiten, auf institutionelle Prozesse einzuwirken und zu sagen, wir müssen diesen Fall zum Anlass nehmen, gewisse Abläufe zu ändern, vielleicht gewisse Möglichkeiten in institutionellen Abläufen zu schaffen, um so etwas frühzeitiger zu entdecken und frühzeitiger darauf einzuwirken, dass es eben nicht diesen Umweg übers Public Shaming braucht, dann finde ich, ist das etwas, das durchaus produktiv und auch für die Entwicklung einer Community oder einer Organisation oder einer sonstigen Situation positiv sein kann. Das Schwierige ist halt, dass das oft danach ein bisschen stehen bleibt in so einer alle fühlen sich schlecht Situation, die dann sehr, sehr schwer ist, wieder aufzulösen. Und da, glaube ich, eben ist diese Frage an was ist der nächste Schritt nachher, ist extrem wichtig und für mich eben auch etwas, was ich nebst diesen Machtunterschieden mit in die Beurteilung nehmen würde, ob das jetzt etwas ist, das ich persönlich zu rechtfertigen finde oder etwas, das ich primär als destruktiv ansehen würde.
Vielen Dank. Also ich entnehme euren Statements jetzt, dass wir im Grunde so drei Bereiche haben, über die wir reden müssten. Das eine ist zunächst mal, welche Normen sind eigentlich strittig und um was geht's eigentlich beim Public Shaming? Das andere sind Machtaspekte. Und das dritte ist dann sozusagen der Umgang. Wie gehen wir mit Public Shaming um? Was sind Verfahren, wie man das bearbeiten kann? Das wären vielleicht so die drei Schritte, über die wir im Folgenden auch noch reden müssten. Ich würde vielleicht ausgehen vom Konzept der Scham mal, weil Public Shaming hat ja offensichtlich was mit Scham zu tun. Agnes Heller schreibt in ihrer Theorie der Gefühle, die Scham ist der Affekt des Verhältnisses zu den gesellschaftlichen Vorschriften. Wir fühlen, dass wir von diesen gesellschaftlichen Vorschriften abgewichen sind. Also Scham hat also immer was mit sozialen Normen zu tun und Beschämung liegt dann vor, kann man ja sagen, wenn jemand absichtlich jemand anderen, und zwar in der Öffentlichkeit, auf einen Normverstoß hinweist. Ja? Insofern werden also immer, wenn wir Public Shaming betreiben, werden also Normen, soziale Normen verhandelt. Und ich wollte jetzt mal irgendwie vielleicht anhand von einem Beispiel oder ausgehend von einem Beispiel mal diskutieren, setzt man denn wirklich Normen durch? Funktioniert das überhaupt mit Public Shaming? Nehmen wir das Beispiel von Nazi-Outings. Also Nazi-Outings ist ja so, dass Leute Namen von Personen mit rechtsextremer Gesinnung in der Nachbarschaft, beim Arbeitgeber etc. bekannt machen. Dient das der Durchsetzung sozialer Normen? Das ist ja eine Form von Beschämung, in den Augen vieler als Nazi benannt, als Nazi dargestellt zu werden. Dient das der Durchsetzung sozialer Normen?
Von der Sache her würde ich sagen, ja. Und diese Normen, die da durchgesetzt werden, das können juristische Normen sein, das können aber auch außerrechtliche ethische Normen sein, wenn zum Beispiel, wenn man an die Panama Papers denkt, wo es ja letztlich um legale Steuerschlupflöcher ging, deren Nutzung durch bestimmte Unternehmen oder Privatpersonen öffentlich gemacht wurde. Insofern kann das durchaus ein Mittel sein, denke ich, um Normenverstöße jetzt aus dem rechtlichen Bereich oder aus dem außerrechtlichen Bereich öffentlich zu machen und damit zu sanktionieren, denn wie du ja schon gesagt hast, eben Shaming hat natürlich eine Sanktionswirkung. Die Frage ist nur wieder, wann ist das Ganze rechtlich zulässig oder wann ist das Ganze moralisch zulässig? Inwieweit darf ich den Einzelnen, der sich mal eines Normenverstoßes schuldig gemacht hat, gleich öffentlich anprangern? Wie schwerwiegend muss der Normenverstoß sein? Und wie sehr muss derjenige sozusagen die Kontrolle über den Normenverstoß gehabt haben, damit ich das darf?
Eine wahnsinnig schwierige Frage. Gleichwohl, ich im Nachdenken davor, ich habe bei sowas immer ein ganz großes Unbehagen. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass bei dieser Anmeldung des Normverstoßes eine andere Norm verletzt wird, nämlich die des Persönlichkeitsrechts, weil ich mache mich in dem Moment zum Richter und erhebe mich über andere. Und das ist ein Kernproblem. Ich finde das ganz spannend an der Ebene. Ich habe über dieses Asylfakt eine Einladung bekommen zu so einem Workshop bei Facebook Deutschland in Berlin, wo so ganz viele Initiativen waren, die im Netz halt versuchen, diesem Hate Speech etc. so ein bisschen was entgegenzusetzen. Und ich spitze es mal ein bisschen zu, gefühlt waren wir 5 oder 6 Leute, die versucht haben, das mit Argumenten und Vernunft zu machen. Also Asylfakten hat ja gar keine Fanpage, kann also nicht abgeschaltet werden in dem Sinne, sondern ist so, dass wir halt einfach Sharepics zur Verfügung stellen mit ein bisschen ausführlichen Antworten, wo bestimmte Fragen beantwortet werden. Warum haben die alle ein Handy? Haben wir Kriminalitätsanstieg und so weiter? Und da waren noch mehr so Leute, die besorgte Bürgerin, die Kollegin, die dieses Hoax-Map macht aus Leipzig. Und es waren aber auch eine ganze Reihe Leute da, die haben meiner Meinung nach diesen Straßenkampf, dieses Barrikaden bauen, dieses Blockieren ins Netz übertragen. Und die verlangten dann immer und immer wieder, dass Facebook ihnen doch Vorrangrechte einräumt bei der Meldung von solchen Seiten. So, wo ich so gedacht habe, das wird dann jetzt der neue Blockwart oder was wird das genau? Und mittags waren dann außer mir alle anderen, die so ein bisschen ein vernünftiges Projekt hatten, nenne ich das jetzt mal zugespitzt, ich will die anderen nicht beleidigen, die waren dann alle gegangen. Die hatten, es macht keinen Sinn, wenn hier immer wieder gefordert wird, dass es hier Vorrechte gibt für eine bestimmte Weltanschauung, nee. So, jetzt die Warte, ich halte es für verständlich oder auch Nazi-Outing ist ja auch an der Stelle, die linke Seite sagt ja, kein Fuß bei den Faschisten, definitiv richtig. So, aber mache ich mich in dem Moment zum Richter, gehe ich also daher und sage, der hat übrigens was, das ist doch schon Nazi oder das ist noch nicht Nazi, mache ich mich zum Richter. Und ich bin dann immer so, dass ich denke, ich sammle das mal und ich warte mal noch auf eine andere Gelegenheit, wo es wirklich so eindeutig ist, dass man mal in irgendeiner Form agieren kann. Aber ich bin bei dieser Form Nazi-Outing bin ich extrem zurückhaltend und sehr, sehr skeptisch, ob es das wirklich ist.
Wenn man sich jetzt vorstellt, dass es nicht um Nazi-Outing geht, sondern in was, das uns vielleicht ein bisschen näher liegt, stellen wir vor, die konservative Wende geht noch ein bisschen weiter, Schwulen- und Lesbenrechte werden zurückgedrängt, das sehen wir ja in Osteuropa, das ist durchaus nicht eine gerade Entwicklung sozusagen hin zur Liberalität ist, und überlegen wir uns das. Und da wird mir dann schon sehr, sehr mulmig zumute und denke, da gibt es eigentlich sowas wie ein Recht auf eine so Privatsphäre und ein Recht darauf, sein Leben zu leben, das jetzt nicht unbedingt vielleicht der aktuell gängigen gesellschaftlichen Norm entspricht. Also diese Form von Liberalität halte ich für extrem wichtig und sehr, sehr verteidigenswert. Und wie gesagt, ich habe jetzt keine besonderen Sympathien für Nazis, aber es ist dann sehr, sehr schwierig, wenn man mal anfängt zu sagen, ja, bei denen ist okay, aber sozusagen bei meinen Freunden ist es nicht okay. Da will ich sehr, sehr vorsichtig sein. Ich glaube, es gibt natürlich gewisse Strafnormen, Wiederbetätigung und Leugnen des Holocaust und so. Und das, denke ich, sind die besseren Aufruf zu Gewalt, Volksverhetzung und andere Dinge, das sind die besseren sozusagen Mittel, und um jemanden sozusagen in die Grenzen dessen, was gesellschaftlich akzeptiert ist, zu verweisen. Von dem her bin ich da sehr, sehr skeptisch. Es ist was anderes, finde ich, in dem Moment, wo es um Personen geht, die sich beispielsweise um ein öffentliches Amt bewerben. Und dort zu sagen, hey, der stellt sich jetzt hier, sagen wir, wenn wir bei dem Nazi-Beispiel bleiben, als rechtskonservativ da, aber der hat schon ganz andere Dinge gemacht oder die war schon in ganz anderen Vereinen drin. Da finde ich, geht es dann um was anderes, weil es darum geht, sozusagen, wer tritt hier eigentlich in die Öffentlichkeit und will auch so ein öffentliches Amt, ein repräsentatives Amt übernehmen. Also da würde ich eine Grenze ziehen, aber vorher ist es extrem schwierig, finde ich.
Peter. Da gibt es ja gerade, das finde ich auch wieder spannend, dieses Beispiel, gestern hat Bettina Kuttler, Leipziger Bundestagsabgeordnete, quasi in ihrer Partei den Rückhalt verloren. Das ist jetzt jemand anders für das nächste Mal für die Bundestagswahl, quasi als Kandidat wird aufgestellt, CDU-Kandidatin. Die hatte zwei Tweets, die hochgradig, also die auch Grenzüberschreitungen definitiv waren, auch schon nicht mehr Satire waren, abgesetzt. Und da sagt dann jemand im persönlichen Gespräch, wenn man die persönlich kennt, passt das überhaupt nicht überein. So, und da, also jetzt gehe ich sehr weit, das könnte theoretisch auch wirklich die klassische Social-Media-Falle sein, liest ja keiner. Ne? Also sie hatten einen riesigen Shitstorm hoch, sie hat sich nicht entschuldigt, das ist zum Beispiel dann auch im Nachgang der Hinweis, okay, das wäre wenigstens angemessen gewesen, aber theoretisch ist im ersten Moment immer noch die Chance, sag ich mal, die kleine Chance, dass da jemand was geschrieben hat, wo er nicht zu Ende gedacht hat oder wo er von der Sozialisation her noch nicht ausreichend, sag ich mal, eingenordet ist, was die Normen sind. Und deswegen bin ich gerade bei diesem, wir stellen jemanden öffentlich an den Pranger und bei seinem Arbeitgeber und so weiter und so fort. Also es müsste wenigstens eine Reihe von Warn- oder Vorstufen oder sowas geben, wobei es halt wirklich auch einfach Grenzüberschreitungen gibt. Ich kann sagen, wisst ihr eigentlich, mit wem ihr es da zu tun habt?
Aber du hast gerade den Shitstorm angesprochen. Ich finde, das ist eine gute Frage oder eine Frage, die sich jetzt logisch anschließt. Also von Leuten, die sagen oder die das auch praktizieren, Public Shaming, wird immer ins Feld geführt. Ja, aber das ist eine Form, wo man sich über Normen neu verständigen kann. Ist es das oder kommuniziert man eigentlich nur im Modus sozusagen der Empörung und der sozusagen Anerkennung oder Nicht-Anerkennung? Also ist das wirklich eine Verhandlung im Sinne von einem Gespräch, einer konstruktiven Auseinandersetzung über Normen oder nur das Durchdrücken und insofern vielleicht auch nicht so eine effektive Form? Was meint ihr?
Peter, dann
gebe ich. Also ich glaube, im besten Fall ist es der Auftakt zu einer Verhandlung. Ich glaube, die Verhandlung, die muss dann auch in anderen Foren sozusagen weitergeführt werden und sie muss in irgendeiner Weise institutionelle Konsequenzen haben. Also ich meine jetzt nicht, dass ein neues Gesetz her muss oder das sozusagen, aber dass ich Verhandlung, also dass sich Handlungsmuster dann auch bewusst sozusagen neu definiert werden. Und das, glaube ich, lässt sich in einem Shitstorm nicht machen. Aber eben das, was ich am Anfang gemeint habe, gibt es eine Möglichkeit, das auf etwas anderes zu übertragen. Also wahrscheinlich eines der besseren Beispiele war vor 2 Jahren oder so, der Auslöser dieser ganzen Aufschrei-Debatte war ja so ein älterer Spitzenpolitiker, benimmt sich halt, wie man das vielleicht von einem älteren Spitzenpolitiker erwartet oder nicht erwarten würde. Und das löst dann zunächst einmal ein Public Shaming von der spezifischen Person aus, aber darüber hinaus dann eine breitere Debatte, die dann auch möglicherweise über diese spezifischen Formen und Foren hinausgeht. Und dann, finde ich, kann das schon sein. Im Shitstorm ist es meistens, geht's nur darum, jemand anderen sozusagen platt zu machen.
Also ich schließe mich an den Shitstorm. Das Problem ist doch, man mobilisiert eine Masse, die ausschließlich Überschriften noch liest, die gar nicht in die Tiefe geht. Und das ist doch das Problem. Also das ist die Brüderle-Geschichte, dieser Aufschrei-Debatte. Da hat es durchaus jetzt nach wie vor noch Nachhall, ja, aber also als wirksames Instrument, um soziale Normen, um gesellschaftliche Normen auszuloten, halte ich den Shitstorm für eher ungeeignet.
Ja, diese Skepsis teile ich, weil man eben auch in der Regel keine differenzierte Diskussion über Normen im Shitstorm hinbekommt. Und dazu natürlich kommt, dass diese ganze vielleicht eigentlich auch notwendige Auseinandersetzung über bestimmte Normen oder die Entwicklung von bestimmten Normen häufig zu Lasten des Einzelnen geht, an dessen Fall das Ganze dann hochgezogen wird. Und da finde ich auch ganz wichtig, was du vorhin sagtest, dass ja, gerade die Frage bei Public Shaming ist, ob man dann noch ein Stück weiterkommt in dem Sinne, dass man die erhobenen Vorwürfe auch tatsächlich aufklären kann. Und das ist ja häufig so, dass insbesondere dann, wenn die, das ist zum Beispiel rechtlich ein ganz wichtiger Aspekt, dass rechtlich es einen ganz großen Unterschied macht, ob Tatsachen behauptet werden oder Werturteile abgegeben werden, die jedenfalls in der Sache zutreffen oder die nicht zutreffen oder wo man zumindest eine Chance hat, das Ganze aufzuklären. Das ist ja letztlich auch eine Frage der Risikoverteilung. Wer trägt rechtlich das Risiko, dass sich ein Tatvorwurf nicht erhärten lässt? Und diese ganzen Maßstäbe, diese ganze Chance, auch das Ganze aufzuklären und dann vielleicht auch noch anders zu sanktionieren, die wird einem ja auch genommen dann, wenn diese ganze Fragestellung verhandelt wird, ja auf Basis von anonymen Tatsachenbehauptungen und derjenige vielleicht auch gar nicht im Rahmen eines geordneten Verfahrens überhaupt die Möglichkeit hat, sich dann entsprechend auch dagegen zu wehren. Und damit wird das natürlich ein Machtinstrument auch, was eben genau die Gefahr auch wieder ist.
Da kommt dann sofort der Kommunikationsberater in mir durch, der das gibt dieses Konzept des Framings. Wenn einmal was in der Zeitung steht, dann ist das in der Welt und diesen Frame zu durchbrechen, diese Lesart einer Entwicklung kriegt man nicht mehr weg. Und ich habe einen Freund, der in der Chemieindustrie PR macht, der ist trotzdem noch mein Freund. Und der sagt immer, wenn irgendwas ansteht, dann arbeiten Sie so damit, es steht in der Zeitung, dann stimmt, was in der Zeitung steht. Auch wenn es nicht stimmt. Und man kann am nächsten Tag noch so eine große Richtigstellung haben. Es gibt Leute, die glauben, das Erste stimmt. Das kriegt man so schnell nicht mehr weg. Wenn es am übernächsten Tag steht, ist schon eigentlich die Richtigstellung. Das ist nämlich nochmal ein Aspekt. Man stellt jemand an den Pranger, der wird es auf absehbare Zeit nicht mehr los. Da können wir jetzt uns drüber austauschen, dass es dann schlecht ist. Wir können vielleicht aber auch dahin kommen, dass wir sagen, wir müssen vielleicht eine größere Gelassenheit mit solchen Dingen. Also man muss dann halt auch heute was aushalten. Das ist noch nicht befriedigend, die Lösung, das gebe ich zu. Also.
Ja, das ist eine interessante Frage, was man aushalten muss, denn ich meine, normalerweise versuchen wir ja, Beschämung von anderen Menschen zu vermeiden, ja, aber Beschämung ist eine Technik, die wenn sie denn erfolgreich ist, dazu führt, dass jemand anders einen Rangverlust hat oder einen Ansehensverlust und andererseits derjenige, der beschämt, eben eigentlich einen Machtzuwachs erhält. Also eigentlich ist ja Public Shaming immer schon eine Machttechnik gewesen. Jetzt ist es ja so, dass wir irgendwie ganz viele Beispiele von öffentlicher Beschämung auch schon, also gerade jetzt von Politikerinnen und Politikern zum Beispiel hatten, Beate Klaasfeld zum Beispiel, die den damaligen Bundeskanzler Kiesinger geohrfeigt hat, als eine ganz, ja, ganz ostentative Form der öffentlichen Beschämung. Karl Pavler, Kommune 1, der irgendwie in den Gerichtssaal geschissen hat, um diese Institution zu beschädigen. Wir haben auch Pegida, die unsere gewählten Volksvertreterinnen und Vertreter hier in Dresden lautstark bepöbeln. Ist Public Shaming nicht doch auch sozusagen ein Instrument, womit eben Leute, die keine Stimme haben, normalerweise die Möglichkeit haben, überhaupt Dinge in Frage zu stellen, sich Gehör zu verschaffen und damit auch ein legitimes Instrument vielleicht gegen bestimmte Personen oder Gruppen oder Institutionen, da müssen wir natürlich wieder vielleicht differenzieren, aber nicht doch auch eine Möglichkeit ist, Dinge überhaupt zu thematisieren, die aufgrund der Strukturen, die wir haben, eben nicht thematisierbar sind oder Leuten Gehör zu verschaffen, die sonst kein Gehör finden.
Ja klar, von der Sache her sicherlich. Und genau das macht ja die Beurteilung auch so schwierig, dass man die verschiedenen Konstellationen von Public Shaming eben nicht einheitlich beurteilen kann. Also natürlich ist Public Shaming eine Möglichkeit für jemanden, der sonst vielleicht auch über die klassischen Medien keinen Zugang hat, bestimmte Themen aufzudecken, selbst eigenständig sozusagen die Öffentlichkeit zu adressieren. Aber auch da stellt sich eben immer wieder die Frage, ist das Ganze legitim, ist das Ganze legal? Das ist eben auch kein Selbstzweck, sondern...
Ja, aber dann lass mich dich doch mal fragen. Was sind denn dann für dich die legitimen, legitimen Momente, wo das vielleicht legitim ist und vielleicht jetzt nicht nur legal natürlich, wobei also das kannst du natürlich am besten beurteilen.
Aber ja, genau. Also für mich kommt es tatsächlich darauf an, was ja auch schon gesagt wurde, ist derjenige, um den es geht, ist das eine öffentliche Person oder eine Person, die ein öffentliches Amt anstrebt? Also natürlich müssen Politiker sehr viel mehr aushalten, auch wenn es in den privateren Bereich geht, wenn jemand mit seiner persönlichen Lebensführung für sich wirbt, er sei ein guter Familienvater, eine gute Familienmutter und lebt das dann doch nicht, dann muss man sich das auch vorhalten lassen können in der Öffentlichkeit. Natürlich müssen Unternehmen viel aushalten, wenn sie gegen entsprechende Normen verstoßen und so weiter. Die öffentliche Hand für Staaten gilt das natürlich erst recht. Also insofern, alles das ist legitim. Wenn es um Privatpersonen geht, wird das Ganze schon schwieriger. Und da muss man dann insbesondere gucken, wie schwerwiegend ist denn der Vorwurf, der jemandem gemacht wird. Geht es darum, dass jemand mal sich in einem Tweet vergriffen hat, im Ton? Geht es darum, dass jemand ganz systematisch vielleicht rechtsextreme Propaganda macht? Geht es darum, dass jemandem strafbares Verhalten vorgeworfen wird? Und dann ist natürlich wieder die nächste Frage, in welchem Rahmen mache ich das Ganze öffentlich? Bringe ich das an die große, breite Öffentlichkeit? Wir hatten vorhin schon die verschiedenen Nuancen von Öffentlichkeit. Versuche ich damit erstmal eine begrenztere Öffentlichkeit, den Arbeitgeber, eine bestimmte Organisation, einen bestimmten Verein zu treffen. Und dann ist natürlich immer noch die Frage, welchen Aufwand habe ich gesteckt in die Recherche, da also zu ermitteln, ob das wirklich stimmt. Denn das ist natürlich ein ganz großer Unterschied, der besteht in der Regel jedenfalls zwischen ambitioniertem, seriösem Journalismus auf der einen Seite und jedenfalls einigen privaten Äußerungen auf der anderen Seite, dass Medien in der Regel ganz andere Recherchemöglichkeiten haben. Und rechtlich gesehen ist das im Moment auch so eine Diskussion, inwieweit gibt es ein Laienprivileg, welche Recherchepflichten haben denn Laien, und das ist natürlich ganz klar, Laien können nicht in dem gleichen Maße Recherchen unternehmen wie Medien, aber je gravierender der Vorwurf ist, desto mehr steigen natürlich auch die Sorgfaltspflichten, die man als Privater hat, zu ermitteln, ob das eigentlich stimmt. Und es kommt auch noch auf die Art der Berichterstattung an. Auch wenn ich weiß, es geht um Tatvorwurf, der aber bestritten wird von den Betroffenen, dann fordert auch die Rechtsprechung, darf man das nicht so darstellen, dass das unumstößliche Wahrheit ist, was ich hier verkünde, sondern man muss es darstellen als einen Tatvorwurf, der aber eben dem widersprochen worden ist. Insofern geht es also um eine etwas differenziertere Darstellung, in der Regel dann mit dem Ziel, dass das Ganze doch irgendwie noch erhärtet wird oder eben widerlegt wird.
Peter, ja? Himmel und Hölle sind das schwierige Fragen. Was ist legitim? Also per se müssen wir sagen, nee, natürlich ist es nicht legitim, wenn eine Einzelperson jetzt in den Gerichtssaal scheißt, um auf sein Problem aufmerksam zu machen. Andererseits leben wir in einer Gesellschaft mit sehr, sehr großen Freiheiten und da ist die Normdurchbrechung unter Umständen auch mal, unter Umständen auch angezeigt. Weiß ich nicht genau, es gibt in der Politik diesen Spruch, wer den Kopf aus dem Fenster steckt, muss damit rechnen, dass er abgehackt wird. Den finde ich extrem harsch und bin ich auch nicht immer glücklich drüber. Ja, ich legitim. Ich glaube, wir müssen alle akzeptieren, und das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, wir befinden uns ja doch irgendwie in einer Phase des gesellschaftlichen Wandels, gerade auch durch die Digitalisierung, durch die ganze Technisierung, durch das, was jetzt auch nochmal kommt, Big Data und Internet 4 der Dinge und so, was weiß ich. Und ich glaube, dass wir alle nochmal akzeptieren müssen, final sind bestimmte gesellschaftliche Normen nicht ausgehandelt. Ne? Also da gibt es immer noch so Grenzbereiche und dann sind wir wieder an diesem Punkt, es muss individuell von Fall zu Fall in der Gesellschaft bewertet werden. Ich will mal noch auf einen Aspekt hinweisen und das ist halt eben, gerade deswegen war ich am Anfang so komplett ablehnend, nee, Public Shaming ist nie gut. Was machen wir hier eigentlich, wenn man jemanden an den Pranger stellt, egal ob als Einzelperson, ob als Unternehmen, man mobilisiert eine Masse und das, was ich eben schon mal meinte, ein Großteil der Masse liest heutzutage nur noch Überschriften und geht dann mit Shitstorm, Olé, ne? Rock'n'Roll. Und das behagt mir nicht. Also diese zentrale Frage, kommen wir im Anschluss in die Tiefe und diskutieren das aus, wo sind die Grenzen, wo sind nicht die Grenzen? Und wenn ich an den DJ zum Beispiel denke, habe ich dann so Tweets bekommen, endlich, jetzt wird er fertig gemacht, jetzt endlich, ne? Das geht schon seit Jahren so, das geht so nicht. Dann habe ich mal zurückgeschrieben, das ist überhaupt nicht mein Ziel. Mein Ziel ist, dass er darüber nachdenkt, ob das unter Umständen vielleicht doch mal ein bisschen weit geht. So, kann ich mich bequem darauf zurückziehen, jetzt ist er seinen Job los, natürlich nicht aus politischen Gründen, das hatten wir ja schon. Nichtsdestotrotz, also da hat man dann als Medienmacher zum Beispiel oder als Blogger in dem Fall auch eine ganz große Verantwortung und ich glaube, diese Verantwortung, dafür müssen wir noch viel, viel, viel mehr Sensibilität schaffen, weil ja heute jeder Medienabsender ist. So, und das ist vielleicht mal ein Hinweis, also ich würde nicht generell Nein sagen, ich würde nicht generell zu allem Ja sagen, eher weniger ganz vorsichtig zu sein, aber wir brauchen eine Sensibilität dafür, sind wir uns über die Folgen bewusst. Und ich, auch wenn ich zu lange rede, noch ein Beispiel, ich blogge über Medien und mir ist es irgendwann so gegangen, dass halt ein, also ganz am Anfang haben, wusste ich schon, ich werde so latent wahrgenommen, ich bin ganz gut vernetzt. Dann hat der eine angefangen, mich immer zum Mittagessen einzuladen und mir Geschichten zu stecken, nicht über sein Haus. Auch schon mal über sein Haus auch eine Geschichte zu stecken. Und dann kam die nächste große Geschichte über sein Haus, die er mir nicht gesteckt hat. Und dann habe ich zu Hause gesessen und gedacht, wow, über jemanden zu schreiben, den du gut kennst, also vermeintlich gut kennst, ist viel, viel schwerer, als über jemanden zu schreiben, den man gar nicht kennt. Das und ne, was hat das für persönliche Konsequenzen? Also es hat dann auch wieder eine Weile gedauert für mich, mich von dieser Situation freizuschwimmen, meine Unabhängigkeit zu bewahren. Aber wann immer man was über jemanden absetzt, den man kennt, ist das schwieriger. Und das sollte man auch nochmal berücksichtigen, bevor man jemanden schreibt, hier übrigens, ich habe deinem Mitarbeiter mal geschrieben, du bist eine Nazisau. Also immer nochmal abzuwägen, was ist die Situation dahinter? Hat er einen schlechten Tag gehabt? Hat er schlecht geschlafen? Ist sowieso eine arme Sau? Was weiß ich? Also das ist halt immer nochmal abzuwägen, finde ich.
Anne, vielleicht nochmal eine Frage an dich. Es gibt ja also sozusagen Kritiker, die sagen, Public Shaming darf man gar nicht. Die sagen, wir sind ein freies Land und wir haben Gesetze. Mhm. Und wenn Gesetze nicht verletzt werden, dann hat man das gefälligst nicht zu kritisieren und dann darf man alles. Wie siehst du das? Was kann man solchen Leuten sagen?
Na gut, die Frage, ja, das ist ja eine Diskussion, die sich gerade im Moment in Bezug auf die sozialen Netzwerke sehr stellt. Auch sozusagen, wer kontrolliert eigentlich was? Wer kontrolliert den sozusagen die Art der Diskussion, die geführt werden, darf man oder haben intermediäre soziale Netzwerke nur die Funktion, strafbare Äußerungen rauszufiltern? Gibt es eventuell unterhalb der Strafbarkeitsschwelle auch schon Äußerungen, die herausgefiltert werden müssen? Inwieweit kann der Staat verlangen von Unternehmen, dass sie da so als Zensoren agieren? Das ist ja im Moment gerade eine sehr, sehr komplexe Debatte. Und ich würde schon sagen, die Meinungsfreiheit hat bei uns ein ganz großes Gewicht. Und ich finde es sehr sinnvoll zu sagen, das, was bei uns an Meinungen untersagt ist, das sind ja bestimmte Meinungen, Volksverhetzung, Gebrauch von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und so weiter und natürlich persönlichkeitsrechtsverletzende Äußerungen, die müssen eben durchgesetzt werden, sowohl durch diese Regeln müssen durchgesetzt werden, sowohl durch die Staatsanwaltschaften als auch die Unternehmen, die eine Infrastruktur schaffen dafür, dass solche Kommunikationen stattfinden können. Unterhalb dieser Strafbarkeitsschwelle sind dagegen die Meinung erstmal rechtlich zulässig. Und damit muss es auch solche Diskussionen geben können, die noch nicht die Strafbarkeitsschwelle erreichen. Also rechtlich kommt man da nicht ran. Rechtlich hat man keine Handhabe und das ist grundsätzlich auch erstmal gut so, weil man sonst natürlich ganz schnell in diesen Strudel käme, welche Ansicht ist jetzt gerade staatlicherseits unerwünscht, welche ist erwünscht, dass wir sagen, grundsätzlich ist das ein Phänomen, was nicht rechtlich geregelt wird, sondern was eben der gesellschaftlichen Diskussion obliegt. Und damit sind wir im außerrechtlichen Bereich und letztlich im Rahmen der gesellschaftlichen Diskussion über ethische Normen.
Felix.
Ja, ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man das nicht alles auf diese rechtliche Ebene hebt. Einerseits, weil in der Praxis nicht alle auf dieser Ebene gleich gut agieren können. Das ist halt doch auch ein komplexes Feld, auf dem man Ressourcen braucht, um zu agieren. Und das andere ist, dass es ja durchaus verschiedene Kontexte, gesellschaftliche, kulturelle Kontexte gibt und geben soll, in denen verschiedene Normen, unabhängig davon, was jetzt rechtlich gedeckt ist, herrschen. Dass man gewisse Dinge, die zwar rechtlich erlaubt sind, sozial unerwünscht sind oder Dinge, die an einem Ort sozial toleriert werden, an anderen Orten sozial nicht toleriert werden. Ich glaube, das ist extrem positiv und wir haben ein großes Problem mit dieser extremen Durchlässigkeit der Kontexte, dass Dinge von einem Kontext sehr, sehr viel leichter wie früher in einen anderen Kontext übertragen werden können und da diese Verhandlungen plötzlich ganz anders sind. Und die Gefahr, dass das alles so eingemittet wird wir sagen jetzt möglichst das nirgends irgendwie kontrovers ist, halte ich für gesellschaftlich und politisch extrem problematisch. Also insofern muss es die Möglichkeit geben, in gewissen Kontexten zu sagen, etwas ist jetzt hier durchaus legitim, das in woanders nicht legitim ist und umgekehrt.
Was ich noch ganz spannend finde, ist die Diskussion, inwieweit Unternehmen, die ein Forum eröffnen, also soziale Netzwerke wie Facebook, letztlich Nutzungsbedingungen vorgeben können, die von der allgemein rechtlichen Zulässigkeit abweichen. Also im Rahmen von Facebook sind das diese sozusagen Richtlinien, die zum Beispiel vorsehen, dass keine nackten Brüste gezeigt werden dürfen. Das heißt, auch das Foto der stillenden Mutter, das diese selbst einstellt, wäre nach diesen Bedingungen unzulässig, wohingegen dann andere Äußerungen, die wir vielleicht als eher unerwünscht empfinden, nach den Empfindungen der dort Verantwortlichen zulässig sind. Insofern, also inwieweit können Unternehmen sozusagen private Regeln definieren für das, was als Kommunikation zulässig ist? Und da wird tatsächlich drüber diskutiert, ob man auch hier Privatunternehmen an die Grundrechte binden müsste, in dem Sinne, dass man sagt, all das, was rechtlich zulässig ist, zu äußern, und das ist sehr viel, muss auch im Rahmen von sozialen Netzwerken zulässig sein. Das bricht allerdings juristisch das Tabu, dass man sagt, grundsätzlich binden die Grundrechte nur den Staat, nicht Unternehmen, und die Unternehmen haben es in ihrer eigenen Hand, bestimmte Nutzungsrichtlinien zu definieren, die entweder nackte Brüste oder bestimmte ausländerfeindliche, rassistische Äußerungen, die eigentlich noch legal wären, trotzdem untersagen nach ihren Nutzungsbedingungen. Und da wäre ich sehr skeptisch, da würde ich sagen, das muss schon privat bleiben. Wenn ich ein bestimmtes Forum mir aussuche, in dem ich mich betätige, dann stimme ich damit auch zu, dass ich mich grundsätzlich den Regeln dieses Forums unterwerfe, dass ich damit also einverstanden bin. Und wenn mir zum Beispiel die Nutzungsbedingungen, die Facebook vorsieht, nicht gefallen, dann muss ich mir eben ein anderes Forum suchen. Das heißt da also grundsätzlich Freiheit für private Akteure, welche Kommunikationsformen zulässig sind. Andererseits muss ganz klar gelten, da wo die strafrechtlichen, die rechtlichen Grenzen allgemein überschritten werden, da müssen natürlich auch diese Unternehmen in die Pflicht genommen werden, dass solche Inhalte dann gelöscht werden. Das geschieht meines Erachtens im Moment nicht im erforderlichen Maße. Da haben wir ja große Verlautbarungen auch des Bundesjustizministers und ich denke, das wird noch eine große Aufgabe, dass man das durchsetzt, aber dass jedenfalls klar ist, es gibt einen bestimmten Bereich, der ist unzulässig, darunter müssen wir auch letztlich relativ viel aushalten.
Wir sind jetzt schon beim Thema Umgang mit Public Shaming, vielleicht noch, bevor wir dann die Runde öffnen, einfach eine letzte Frage. Wie kommen wir dahin, dass wir irgendwie weniger im Modus vom Shitstorms agieren, beziehungsweise wie kommen wir dahin, dass wir vom Shitstorm zu einer konstruktiven Debatte über das kommen, was sozusagen im Shitstorm eigentlich verhandelt werden sollte, nämlich die Normen und vielleicht auch die Machtverhältnisse. Wie schafft man die Moderation vom einen zum anderen, den Übergang vom einen zum anderen? Erregung ist nicht verboten, das darf man natürlich auch ausleben, aber wie kommen wir dahin? Habt ihr Vorschläge?
Peter. Wir gründen einen Blog und schreiben alle Shitstorms auf und diskutieren, was draus geworden ist. Im Ernst drüber reden, so wie jetzt gerade. Ich glaube, wir brauchen wirklich eine sehr große Sensibilisierung, weil jeder macht ja auch immer Lernprozesse durch und dann macht man mal bei einer Sache mit und denkt sich hinterher, das haben wir auch alle schon erlebt, da wird was skandalisiert, dann prangert man das mit im Internet an, teilt das in irgendeiner Form und später stellt man fest, hallo, das war gar nicht zutreffend, das war ein bisschen ungerechtfertigter Vorwurf. So, und Gleiches ist halt, denke ich, bei allen Fällen notwendig, ne? Dass man die Leute sensibilisiert. So, dann sind wir heute als Podium vielleicht ein kleiner Anfang oder ein kleiner Teil dazu, aber das muss die Gesellschaft lernen, denke ich.
Ja, das ist sicher natürlich ein kollektiver Lernprozess, aber ich glaube, das kann man nicht ganz sozusagen auf die individuelle Aufklärung schieben oder hoffen. Das ist ein wichtiger Teil, das ist logisch. Aber ich glaube, da ist schon auch mit eine gewisse Verantwortung der Medienbetreiber. Und da würde ich jetzt gar nicht mal nur die sozusagen sozialen Medien nehmen, sondern auch die klassischen Medien, die da ja fleißig mitmischen und nichts lieber machen, wie eine Story rausknallen, die aus 10 krassen Tweets besteht. Und ja, es ist billig und bringt Klicks. Also da glaube ich, ist durchaus auch etwas strukturell in den, sowohl in den bestehenden alten Medien, wie aber auch, glaube ich, schon in den sozialen Medien, die sehen das ja mit diesen ganzen Netzwerkanalysen relativ gut, wenn sowas losgeht. Das ist ja ein Modell, das sich sozusagen auf der Ebene des Netzwerk-Traffics relativ gut bilden lässt und es ist eine heikle Frage, wann sollen die einspringen, in da jetzt sozusagen diese soziale Dynamik zu modulieren. Aber wir wissen, dass sie es quasi in allen Feldern machen, um halt eine Umgebung, die für Werbung und andere Dienstleistungen günstig ist, herzustellen. Und das Problem ist halt bis zu einem gewissen Grad für die Medien, das war für die alten wie die neuen Medien, sind so Dinge einfach Teil des Geschäftsmodells. Und das halte ich für ein strukturelles Problem, das sozusagen auf der Nutzerseite nicht richtig angegangen werden kann, sondern entweder über sowas wie den Presserat, wenn er wirklich mal ein bisschen sozusagen durchschlagskräftiger wird, oder ansonsten auf anderer Ebene vielleicht müssten die Strafen für die klassischen Medien, für Persönlichkeitsrechtsverletzungen ein bisschen höher ausfallen, dass es auch sozusagen rechtlich relevant ist und oder ökonomisch relevant ist und nicht einfach sozusagen, dass der Portokasse mitbezahlt wird. Also ich glaube, das sind sowohl diese Ebene der Bewusstseinsbildung wie aber auch die Ebene der Verantwortung der Medien und wie man die sozusagen einfordern kann, relevant.
Will noch jemand? Nein, gut. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank für die Statements. Jetzt ist Raum für eure Fragen oder Beiträge. Ja, Wolf.
Was?
Ja, hallo, hört man mich? Durch die Lautsprecher auch? Ah ja. Und zwar, ich hatte am Anfang so überlegt, da hatte ich noch gar keinen Standpunkt zu dem Thema so, und jetzt habe ich so überlegt, also eigentlich grundsätzlich finde ich es gegen Privatpersonen immer schlecht. Da gibt es entweder den Fall, da steht eine Beschuldigung im Raum und die trifft nicht zu, dann zerstört man irgendwie jemanden und zu Unrecht, also offensichtlich schlecht, oder es ist der Fall, okay, es trifft zu, dann ist vielleicht das Beispiel mal angenommen der Homosexuelle, ja, okay, trifft zu, aber vielleicht ist einfach die Norm schlecht, aber die wird ja nicht mehr verhandelt, sondern es ist einfach nur noch Shitstorm, ja, oder es ist vielleicht der Nazi, wo man vielleicht sagt, okay, die Norm ist schon okay, dass man eher das Nazi-Sein vielleicht nicht so cool ist, aber dann zerstört man den und er hat gar nicht mehr die Chance sozusagen von seiner Meinung irgendwie wegzukommen oder das nochmal zu überdenken. Also einfach, wenn man Leute nur fertig macht sozusagen, nimmt man ja jede Möglichkeit der Diskussion und so weiter. Also von daher, wenn ich so die Fälle durchdenke, da fällt mir nichts mehr ein.
Will jemand was dazu sagen? Nein. Ich glaube nicht, dass das gehört mich, ja.
Achso, gut. Ich bin Reinhard und ich meine, dass zu dieser Diskussion Public Shaming die Begriffe Diskriminierung und Voyeurismus zwingend dazugehören. Ich will ein Beispiel nennen. Wir hatten vor einigen Wochen das Thema, dass in Facebook ein abgedrucktes Bild an der schwedischen Zeitung, das berühmte Napalm-Mädchen, Mädchen aus dem Jahre 72, glaube ich, das Originalfoto veröffentlicht worden, durch einen schwarzen Balken entstellt wurde. Facebook, ein Automat, der von jungen Menschen, die zur damaligen Zeit möglicherweise gar nicht auf dieser Welt waren, entwickelt wurde, geht hin und macht einen dicken schwarzen Strich durch ein Stück europäischer, amerikanischer und vietnamesischer Geschichte. Der Aufschrei, der folgte, der war völlig in Ordnung, und dass man hier Facebook an den Pranger stellt, ist aus meiner Sicht nur richtig. Ich will nur daran erinnern, ich habe die Studentenbewegung mitgemacht. Ich weiß, was zur damaligen Zeit los war. Der zweite Punkt ist, dass vielleicht etwas andere Beispiel zu und ein Gegenbeispiel zu Jakob Appelbaum ist der Fall eines geistig behinderten Menschen aus dem Umfeld von Nürnberg, Ole oder wie er hieß, er wurde beschuldigt, ein junges Mädchen umgebracht zu haben. Es ist rausgekommen, dass die Ermittlungen damals sehr schlampig geführt wurden. Mittlerweile ist er freigesprochen worden. Die ganze Sache konnte nur aufgenommen werden, dass man diese Dinge öffentlich gemacht hat. Der dritte Fall, der hier gerade angesprochen worden ist, ist der Fall Beate Glasfeld. Sie hat den damaligen Bundeskanzler Kurt-Georg Kiesinger vor laufenden Kameras eine schallende Ohrfeige verpasst. Zur Erläuterung, Kurt-Georg Kiesinger war im tausendjährigen Reich Richter und hat in den letzten Kriegstagen, als bereits das Ende vor der Tür stand, zwei Matrosen in den Tod geschickt und das Urteil persönlich überwacht. Die Ohrfeige galt nicht ihm, er ist dadurch nicht diskriminiert worden. Die Ohrfeige galt all denen, die diesem Mann ins Amt gehievt wurden. Ich denke, das ist ein Beispiel von Public Shaming, wo man hingehen sollte und sagen muss, das muss man anerkennen, andere Möglichkeiten hat man scheinbar gar nicht. Die anderen Fragen, die hier angestellt worden sind in Fragen der einzelnen Personen, ich denke, dass der Aspekt Voyeurismus und auch der Aspekt der Diskriminierung die eigentlich entscheidenden Bewertungskriterien sind. Da, wo diskriminiert wird, da, wo dem Voyeurismus Vorlagen gegeben werden, sollten diese Dinge zwingend verboten sein. Und es ist gerade die Frage, wie erreichen wir es, dass wir nicht nur darüber diskutieren, sondern Verhalten ändern. Also ich mache das für mich persönlich so, ich stelle mich morgens vor den Spiegel und gucke, ob ich mich wiedererkenne. Wenn nicht, erzähle ich mir so lange Witze, bis dass ich lache, dann klappt das auch wieder. Ich denke wirklich, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Danke.
Ja, was meint ihr, sind Diskriminierung und Voyeurismus Kriterien, anhand derer man die Legitimität von Public Shaming entscheiden kann?
Ja, ich glaube schon. Also die Diskriminierung ist, würde ich sagen, sehr eng an dem, was ich vorhin meinte, mit sozusagen den Machtverhältnissen. Also Diskriminierung ist eigentlich immer von oben nach unten. Man kann Beate Klasfeld nicht vorwerfen, sie jetzt da irgendwie den Kiesinger diskriminiert oder in irgendeiner Weise. Also da glaube ich, das ist schon etwas, wo ein Test eben, wie sind hier die Machtverhältnisse, wer hat hier eigentlich hier Möglichkeiten des Einflusses und wer nicht. Und Voyeurismus wäre einfach die Frage, geht es eben über das Ding selber hinaus? Gibt es irgendetwas, in das übergeleitet werden kann? Oder ist es jetzt rein die Freude an am Trollen, die ja schon da ist?
Weitere Fragen?
Ich würde nur ganz kurz dazu, finde ich auch, also das Thema Voyeurismus, das ist ein rechtlich sehr wichtiges Kriterium letztlich. Was ist Sinn und Zweck der Bloßstellung? Geht es da bloß um einen Voyeurismus und sozusagen was sich von selbst immer weiter auflädt, oder geht es eben um ein inhaltliches Anliegen, dass man eine Diskussion zu einem bestimmten Thema in Gang setzt oder auch zu einem bestimmten Verhalten einer bestimmten Person? Also insofern finde ich auch, ist das tatsächlich ganz wichtig. Nochmal zu dieser Ohrfeige von Beate Klasfeld. Ohrfeigen finde ich ganz interessant, sind natürlich Körperverletzungen, sind aber auch als Beleidigung justiziabel, weil eben diese Art der Körperverletzung auch mit einer Ehrverletzung einhergeht, also insofern sehr bewusst auch gewählt. Vielleicht tatsächlich eins der seltenen Beispiele, wann ein Verhalten zwar nicht legal, aber legitim ist. Ist natürlich sehr unglücklich, wenn man so eine Konstellation hat, aber normalerweise würde man eher sagen, die rechtlichen Grenzen sind sozusagen enger als die Legitimitätsgrenzen. In dem Fall wahrscheinlich tatsächlich eins der wenigen Beispiele, wo man sagt, legitim ja, in der damaligen Zeit, bei den damaligen Möglichkeiten, heute würde ich das anders sehen, aber wahrscheinlich damals von der damaligen Justiz eben als nicht legal eingeschätzt.
Ich bin mir nicht so sicher, ob das einer der wenigen Fälle ist. Also ich denke, es gibt ja durchaus die Kategorie des zivilen Ungehorsams, die ja jetzt nicht so eng gefasst ist. Also ich glaube schon, dass es legitim und damit auch vertretbar und möglicherweise auch mit dieser Grundrechtsabwägung justiziabel ist, nicht nur Normen, sondern auch Gesetze zu übertreten.
Das will ich gar nicht in Abrede stellen, nur wenn man sich überlegt, wie viele Fälle des zivilen Ungehorsams gibt es denn wirklich in unserer relativ freiheitlichen Gesellschaft bei uns. Wie gesagt, es ist eine wichtige Kategorie und natürlich, es gibt ja sogar ein grundrechtlich verankertes Recht auf Widerstand, aber welchen Anwendungsbereich hat das denn bei uns? Das, denke ich, ist eben eher ein relativ schmaler Bereich, anders als vielleicht in anderen Gesellschaftsordnungen. Aber natürlich gibt es das.
Ziviler Ungehorsam ist eigentlich fast auf jeder Demo anzutreffen. Immer wenn sich Leute in den Straßenverkehr setzen, dort andere Leute behindern, die nichts dafür können. Andere Beiträge?
Vielleicht noch eine Frage zum Umgang. Also mal angenommen, man hat irgendwie einen Internetpranger oder irgendwas gegen doch öffentliche Personen. Dann finde ich, um damit irgendwie halbwegs fair umzugehen oder dass das fair zugeht, müssen die Personen auch immer die Möglichkeit haben, sich irgendwie rechtfertigen zu können. Und zwar nicht nur, dass sie einfach irgendwo was schreiben, wo alle dann sagen, ja, dem glaubt ja eh keiner mehr, sondern eventuell, also je nachdem wie groß sozusagen der öffentliche Druck ist, sogar, dass Leute da irgendwie unterstützend tätig werden. Und wenn er jetzt beispielsweise oder die beschuldigte Person behauptet, es stimmt nicht oder so, dass dann da schon vielleicht irgendwie im größeren Maßstab unterstützt wird, um das wirklich, also an der Wahrheitsfindung sozusagen interessiert zu sein, und vielleicht kommt dann noch mehr dabei raus. Und also irgendwie, um dieses Machtgefälle vielleicht ein bisschen zu ändern. Also diese eine Person gegen den Rest der Welt finde ich halt irgendwie unfair, aber wenn man sozusagen schafft, das so ein bisschen auszubalancieren, vielleicht wird dann was Sinnvolles draus. Vielleicht eher so.
Nee. Wir müssen uns darüber bewusst sein, dass wirklich auch gerade im Moment auch im Netz wahnsinnig viele Leute unterwegs sind, die so mit so Rattenfängermethoden, sagt man so schön, unterwegs sind. Es gibt wirklich Leute, die posten was. Wir erleben es im Umfeld von Pegida, das war auch in diesem Facebook-Workshop präsent. Man postet einen doch sehr weitgehenden Hasskommentar, sehr fremdenfeindlichen Kommentar und löscht ihn 2 Stunden später, bevor genug Leute das gemeldet haben und die Seite gesperrt wird. Man muss die Leute nicht immer konfrontieren, nee. Man muss abwägen, finde ich. Ja, man macht sich wieder selbst zum Richter, da bin ich kein Fan von, aber in welcher Situation, in welchem Kontext passiert das? Und dann kann man abwägen, ob man das in irgendeiner Form an den Pranger stellt, und man muss sich aber bewusst sein, welche Konsequenzen das haben kann für die betroffene Person, für das betroffene Unternehmen. Da ist es ja eh, haben wir gesagt, ein bisschen unproblematisch, wobei das ja auch schon wieder so eine Sache ist. Aber nein, es hilft nicht immer, die Leute von vornherein mit einzubeziehen, weil auch wirklich viele Menschen unterwegs sind, so habe ich das nicht gemeint, nee, und auch wirklich die Grenzen der Meinungsfreiheit wirklich bis zum Unerträglichen ausloten. Und da sollte man, finde ich, keine Toleranz haben an der Stelle.
Simon, mein Name. Ich finde es sehr schwierig, wenn wir von privaten Unternehmen wie Facebook die Rechtsdurchsetzung in Deutschland fordern, muss ich mal anmerken, um offensichtlich unsere Justizbehörden oder wie auch immer zu entlasten. Und finde es deswegen schwierig, sozusagen Facebook aufzufordern, Kommentare, die zum Beispiel den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllen, zu löschen. Und im Zweifelsfall fände ich das korrekter. Also es ist halt unsere Aufgabe, wenn wir das als Straftatbestand betrachten, dass wir das dann in der Form korrekt juristisch verfolgen und da die Menschen auch entsprechend, wie das vorgesehen ist, zur Rechenschaft ziehen. Und ich, also es ist jetzt eher eine spontane Idee, ich könnte mir sogar vorstellen, dass diese Posts stehen bleiben und dort dann quasi, wenn dann eher ein automatisierter Post drunter gesetzt wird, dieser Kommentar wurde in Deutschland nach Artikel sowieso, ist der strafrechtlich relevant.
Ich glaube, die Frage geht an Anne.
Sagen wir so, also wenn erstens die Verpflichtung von Facebook, solche Posts zu löschen, ist völlig unabhängig davon der Frage, inwieweit man gegen den Urheber, gegen den Verfasser des Posts auch vorgeht. Das hängt durchaus davon ab, letztlich auch ganz banal von den Kapazitäten der Strafverfolgungsbehörden und von der Sensibilität der Strafverfolgungsbehörden. Und da haben die letzten Monate und Jahre sicherlich dazu geführt, dass eine etwas größere Sensibilität jetzt mittlerweile vorhanden ist, dass man sowas auch verfolgt. Das finde ich auch richtig, dass man gegen den Verfasser selbst vorgeht. Ich finde es auch richtig, dass man gegen Facebook und andere Unternehmen insoweit vorgeht, dass man sie verpflichtet zur Löschung solcher Posts, weil ich es doch schwierig fände, solche Posts in der Welt zu lassen, in der Öffentlichkeit zu lassen. Aber das ist natürlich tatsächlich eine Frage, was ist die geeignete Sanktion? Und die Logik hinter diesen Regelungen ist eben zu sagen, wer ein Forum, wer eine Infrastruktur schafft, damit es zu so einer Kommunikation kommen kann, der ist natürlich nicht für jede Kommunikation, nicht für jeden Post verantwortlich, weil es eben nicht möglich ist, jeden Post vor Veröffentlichung zu kontrollieren und so weiter. Aber dann, wenn man Kenntnis erlangt von der Rechtswidrigkeit eines Posts, ob der jetzt persönlichkeitsrechtsverletzend ist oder volksverhetzend oder was auch immer, dann besteht eben eine Löschpflicht. Und das ist was, was ich auch den Unternehmen für durchaus zumutbar halte.
Ich glaube, es kommt ein bisschen davon, als was man so ein, wenn man jetzt Facebook nimmt, so ein Unternehmen klassifiziert, oder? Ist es ein Medium in einem relativ traditionellen Sinn, dann gibt es da was wie eine Herausgeberverantwortung, oder ist es ein, ich habe jetzt gerade den korrekten juristischen Begriff nicht, aber quasi nur ein Kommunikationsdienstleister, der ist ein Plattformanbieter, genau, der dessen Aufgabe ist, sozusagen die Meldung von A nach B zu übermitteln. Im zweiten Fall, finde ich, ist es relativ klar. Und Facebook geht halt so ein bisschen zwischen strategisch, je nachdem, was ihnen nützt, sind sie immer das eine, mal das andere. Aber je mehr sehe ich Facebook und die anderen sozialen Medien hin zu, für mich ist auch algorithmisierter Filterung bewegen, desto weiter bewegen sie sich hin in Richtung Medium und desto weiter bewegen sie sich weg von einem Plattformanbieter. Und Facebook und alle anderen, bei YouTube beispielsweise ist es sehr deutlich, die machen das schon, also YouTube jetzt in dem Fall, die scannen alles, was hochgeladen wird auf Urheberrechtsverletzungen. Da ist sozusagen eine Filterung schon eingebaut und es ist einfach eine Frage des gesellschaftlich-ökonomischen Drucks. Warum, sozusagen, wieso werden Urheberrechtsverletzungen so viel härter und systematischer und mit mehr Ressourcen verfolgt wie Hate Speech? Und das ist kein grundsätzliches, sozusagen, Problem, dass man das eine halt kann und das andere halt nicht kann, sondern das eine will man, das andere will man nicht. Das ist eine reine Frage von Druck und Ökonomie.
Gleich noch, Peter, ich wollte noch kurz sagen, wir haben nur noch 3-4 Minuten, also deswegen bitte ich um kurze Antworten. Wir haben noch auch noch eine Frage und also vielleicht, wenn wir das noch kurz, Entschuldigung.
Ja. Ganz kurz zu dem Thema, ich bin auch strikt dagegen Privatisierung der Rechtsdurchsetzung. Ich glaube, das ist die große medienpolitische Herausforderung der aktuellen Zeit. Wie geht man damit um? Wir haben einen neuen öffentlichen Raum. Früher hat man gesagt, das Netz reguliert sich selbst. Passiert auch nicht immer, aber ich will auch darauf hinweisen, Facebook hat, glaube ich, pro Tag, pro Stunde 1 Million Bilder, die hochgeladen werden. Da muss also jemand sitzen, ist das Satire, ist das Unterhaltung, ist das eine Grenzunterschreitung? Also, ne, das ist halt, also das ist, glaube ich, die große Frage, wie sich das jetzt zeitnah
entwickelt. Sorry, das ist deren Business, das haben Sie gewählt. Nein, also es ist ein hochprofitabler Konzern. Sie sind in dem Feld drin, Sie rühmen sich, die artifiziellste Intelligenz zu haben. Sorry.
Ja. Aber gerade weil es da eben nur um eine manuelle Kontrolle gehen müsste und letztlich schwierige Grenzfragen, ist das eben nicht automatisiert zu machen. Auch da eben ein Musikstück kann ich automatisiert rausfiltern. Eine Volksverhetzung wahrscheinlich nicht. Und das ist genau das Problem.
Okay, letzte Frage. Bitte kurz fassen. Kurz fassen auch bei der Antwort, bitte.
Die Sache ist, immer wenn wir über Meinungsfreiheit reden, reden wir vor allem über ein Abwehrrecht gegenüber dem Staat. Das heißt, es ist schon völlig normal und völlig okay, dass wir gesellschaftlich auch Dinge sanktionieren, die nicht unbedingt strafrechtlich relevant sind. Da stecken dann aber auch im Zweifel die gleichen Mechanismen hinter, wie sie auch hinter Public Shaming stecken. Also bloß halt in einer anderen Intensität. Und ich finde schon, man kann also durchaus vernünftig und sachlich zum Beispiel eine CDU-Bundestagsabgeordnete darauf hinweisen, dass Umvolkung nicht unbedingt zum normalen Sprachgebrauch gehören sollte, oder auch im Freundeskreis vielleicht darauf hinweisen, dass auch augenzwinkernder Rassismus auch nicht unbedingt so zur Normalität werden sollte. Die Sache ist bloß, inwieweit hat man irgendwie überhaupt darüber die Kontrolle, dass aus irgendwelchen sachlichen Hinweisen, die ja auch wirklich passieren sollten, meiner Meinung nach, nicht auf einmal ein riesiger Shitstorm wird. Hat man da überhaupt die Kontrolle drüber? Kann man das irgendwie kontrollieren? Und wenn man nicht die Kontrolle drüber hat, sollte dann daraus folgen, dass man es sein lässt?
Ich soll kurz antworten, nein, man hat die Kontrolle nicht. Internetkommunikation bedeutet Kontrollverlust, komplett, muss man mit leben. Man kann nur versuchen, es vorher abzuwägen. Und das, ich glaube, das haben wir heute ausführlich besprochen, dass man immer noch mal in alle Richtungen denken soll, aber nein, Kontrolle hat man nicht.
Ja, ich danke dann sowohl den Diskutantinnen und Diskutanten hier auf der Bühne als auch im Publikum. Vielen Dank, dass wir doch eine sehr konstruktive Diskussion zu dem Thema zustande bekommen haben. Und ich glaube, uns ist allen klar geworden, dass wir sehr viel sensibler mit dem Thema umgehen müssen, als wir das vielleicht bisher in den sozialen Netzwerken praktiziert haben. Vielen Dank an alle dafür. Ich noch ein kleiner Hinweis. Peter hat sein Magazin Funkturm mitgebracht. Könnt ihr euch am Ausgang ein Exemplar mitnehmen. Vielen Dank.